Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast der deutschsprachigen Miami Dolphins Fan Community und dem Podcast über die Franchise, die in den letzten Tagen und Wochen ja durchaus fast alles abgegeben hat, was man so an Spielermaterial, an Spielerverträgen oder sonst was an Prominenz, im Roster hatte. Wer von euch den Emergency Podcast vom Thilo und von mir von vor 2 Tagen, also vom Dienstag, noch nicht ge gehört hat, da gehen wir genauer noch auf den Waddle Trade ein, so wie er sich vorgestern dargestellt hat, um das Ganze dann auf eine etwas breitere Grundlage zu stellen, haben wir uns dazu dann auch einen Gast der anderen Seite in Anführungszeichen eingeladen. Aber erstmal vorweg, Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn es heißt, wir haben eingeladen, dann bedeutet das, ich mache das heute wieder nicht alleine, sondern der Tilo hat sich schon wieder Zeit für uns genommen. Hallo
Ja,
Tilo.
moin, heute aus dem Exil. Ich soll herzlich grüßen. Ich bin mit meinen Schulkollegen hier, sitze auf Fortbildung und mein Schulleiter hat mir angewiesen, unbedingt zu grüßen, weil er das erste Mal jetzt den Podcast hören will. Deswegen bin ich gespannt, wie das hier gleich vonstatten geht. Nein, ich freue mich, dass unser Gast da ist. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich war schon mal letztes Jahr bzw. dieses Jahr einmal bei den Jungs zu Gast und freue mich auf die kommende Stunde. Das wird, glaube ich, sehr unterhaltsam.
Gut, du hast ihn gerade angesprochen. Mysteriöser Gast, dann stell dich doch mal vor. Wer bist du? Offensichtlich ja Broncos-Fan. Kansas City Chiefs wahrscheinlich eher nicht. Aber was machst du so? Wie sieht's bei euch in der Community aus? Und welche Funktionen bekleidest du sonst so, dass unsere Hörer, die den Podcast hören, einen Eindruck davon haben, wen wir hier angeschleppt haben?
Oh Gott, ja, ich heiße Luca. Ich mache seit 8 Jahren Cover2Podcast mit Simon zusammen. Und ja, was soll ich sagen, Broncos-Fan. Wir berichten basically jede Woche über die NFL. News, Saisonvorschau, In-Season, alles drum und dran. Jetzt steht der Draft an. Und ja, so viel gibt es da gar nicht zu sagen. Ich meine, wer es kennt, der kennt's. Wer es nicht kennt, der hat sich eingeladen, reinzuhören.
Der sollte es kennenlernen, denn nicht, weil du da bist. Ihr macht, ich glaube, das wisst ihr auch so ein bisschen, ihr macht die beste Division Preview und die ausführlichste mit bummeligen 4 Stunden Folgen, die es gibt. Keiner geht da so intensiv rein. Also wer es noch nicht kennt, hört Cover 2. Gerade die Division Preview. Und jetzt, Nachgang vielleicht, gut, ist ein bisschen überholt. Die neuen Folgen zur Coverage Free Agency sind auch sehr empfehlenswert. Also absolute Hörempfehlung.
Danke, danke.
Wie man also hört, ein absoluter Experte, nicht nur ein Experte der Broncos, sondern auch ein Experte der NFL. Nun haben Tilo und ich ja am Dienstag schon lang und breit über unsere emotionale Verfassung nach dem Bekanntwerden des Waddle Trades spekuliert und eine halbe Stunde darüber diskutiert. Luca, was war so deine erste Reaktion, als die Nachricht kam? Was hast du gedacht, so spontan?
Ja, war natürlich, also jetzt, ich spreche jetzt aus Fansicht, nicht aus genereller, objektiver, neutraler Sicht. Ich habe, seit Bo Nix bei den Broncos ist, habe ich ja schon zurückhaltender als viele andere, aber auch immer mal wieder den Hintergedanken gehabt, dass ich einen Signing der Art, ein Trade etc. schon sehr befürworten würde. Weil man hat halt relativ lange immer oder die letzten Jahre, du hast Investments gemacht, ohne Frage. Second Round Picks, Third Round Picks in junge Spieler investiert. Ich meine, Sean Payton, da kann man Saints-Fans gerne nachfragen, ist jetzt nicht der für Prime Receiver in irgendeiner Art und Weise tradet. Der verlässt sich im Großen und Ganzen da auf sein Auge und ja, arbeitet mit dem, was er in der Art und Weise zusammendraftet. Das hat er bei New Orleans schon gemacht und in Denver auch zu Beginn. Nun ist Bo Nix jetzt, ist immer schwer zu sagen. Also ich sehe Bo Nix als einen zwischen Top 15 bis 10 an vielleicht manchen Tagen etwas besseren Quarterback, der sicherlich letztes Jahr sehr von seinem Umfeld profitiert hat, sprich O-Line, sprich der Defense etc. Und jemand wie Waddle ist halt, und das sehen, glaube ich, ganz viele ganz ähnlich, mehr oder weniger das fehlende Piece. Man muss halt bei Waddle vor allem sagen, wenn man sich den Spielstil anguckt und in welchen Wide Receiver Room er jetzt da reinkommt, ein Room, der eigentlich geprägt ist von sehr vielen Spielern, jetzt, obwohl Sutton kann man auch mit reinnehmen, die sehr, sehr in eine Richtung agieren, also die eine Sache extrem gut können. Und er ist halt als Komplementär zu Sutton, mit dem, was er mitbringt, als einer, der einen kompletten Route Tree hat, als einer, der Yards after the Catch, also er bringt halt mehr an den Tisch als die anderen vielleicht sogar zusammen, mal ab von Sutton vielleicht, und ist einfach die perfekte Ergänzung für das, was ja Denver sucht, braucht und meiner Meinung nach dann auch entsprechend gefunden hat.
Dann mal Butter bei die Fische. Wir haben ja das Trade-Paket soweit vorliegen, das heißt Nummer 30 im Draft. Ich glaube, der Drittrunden-Pick, den die Broncos abgeben, ist 94 und der Viertrunden-Pick ist 130 für zusätzlich zu Jalen Waddle noch, ich glaube, 111, der dann zu den Broncos geht. Für dich zu viel? Angemessen? Und vielleicht eine Einschätzung? Geht's damit dann weiter als in der letzten Saison schon?
Das ist ja natürlich wünschenswert. Ich meine, die letzte Saison, ohne da jetzt zu sehr auszuholen, war natürlich auch geprägt von sehr vielen One-Score-Games, beziehungsweise na, Wins entsprechend mit 14 an der Zahl, die man so nicht erwarten konnte und sicherlich auch nächstes Jahr nicht so erwarten darf. Ich muss trotzdem sagen, also ich finde das Package an sich für beide Teams relativ fair. Ich fand das an dem Tag, wo der Trade veröffentlicht wurde, sehr witzig, weil irgendwie 10% eben dieser Meinung waren, so, ja, das passt eigentlich für das, was Waddle ist. Und dann hattest du 45 in die eine Richtung, die gesagt haben, absolute Overpay, und 45 in die andere Richtung, die gesagt haben, boah, so günstig für Jalen Waddle. Und ganz ehrlich, also aus Denver-Sicht, du kannst es natürlich aus beider Franchise-Sicht schönreden. Auf der einen Seite kannst du sagen, okay, du kriegst für Waddle einen First-Round-Pick und einen Third-Round-Pick aus Miamis Sicht. Du kannst aus Denvers Sicht sagen, es sind basically ein Second-Round-Pick und ein Fourth-Round-Pick an der Stelle, einfach weil sie entsprechend late sind. Was ich interessant fand, ist halt, dass zur Trade-Deadline letztes Jahr hat Sean Payton genau mehr oder weniger diesen Trade gewetot und hat gesagt, wir geben keinen First-Round-Pick an der Stelle ab. Die Entwicklung jetzt, dass Denver entsprechend spät pickt und dass man an 30 und mit dem Value Package, das man auch jetzt in der Differenz für Waddle bekommt, ich meine, nach Jimmy Johnson das irgendwie 714 Points oder so, ein Spieler wie Waddle kriegt, ist meiner Ansicht nach, wie gesagt, ich finde es absolut fair, ich finde es weder ein Overpay und je nachdem, wie man Miami sieht und wenn ich da jetzt meine Sicht als NFL-Podcast in Anführungszeichen anlege, macht es, ich habe jetzt euren Podcast nicht gehört, aber ich finde, es macht auch aus Miamis Sicht, da wo man steht, relativ viel Sinn, diesen großen Umbruch anzugehen. Die Malik Willis-Geschichte, ich meine, ihr werdet das wahrscheinlich auch intensiv gesprochen haben, wie und wo und was das damit zusammenhängt, ist halt so ein bisschen Fragezeichen an der Stelle, aber grundsätzlich, um auf deine Frage zurückzukommen, völlig faires Ding, muss ich sagen.
Ja, also man muss dazu für die 45%, die sagen, es war zu wenig, sagen, Jalen Waddle war halt in den letzten Jahren auch einer der Key Player bei den Miami Dolphins, absoluter Fanliebling und da kommt dann die Fanbrille und die emotionale Komponente noch mit dazu. Wenn man das Ganze etwas nüchterner und sachlicher betrachtet, dann kann man mit dem Value, was man da bekommen hat, schon leben. Denn bei Jalen Waddle, ob er jetzt neben Tyreek Hill gespielt hat oder nicht, war es immer so die Sache, dass man nicht so ganz sicher war, ob er sein Potenzial jetzt wirklich zu 100% entfalten konnte, weil dann einige auch gesagt haben, der kann eigentlich noch mehr, als er gezeigt hat. Und eigentlich ist er auch besser, als er in den letzten Jahren gespielt hat. Nichtsdestotrotz hat er ja seine Qualitäten und seine Klasse in der Liga durchaus auch das ein oder andere Mal nachgewiesen. Und wie du schon sagst, also die Diskussion rund um Malik Willis und alles, was damit zusammenhängt, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Monate, wenn nicht sogar die nächsten Jahre, auch bei uns im Podcast durchaus verfolgen. Thilo, ich weiß nicht, wie du das siehst, so aus der Value-Fairness-Geschichte, ob du da eine andere Meinung hast als ich jetzt, dann darfst du sie gerne mitteilen.
Naja, wir hatten das ja schon am Dienstag so ein bisschen aufgearbeitet. Da haben wir am Anfang noch gedacht, dass tatsächlich noch weitere Teile des Caps zu den Broncos übergehen. Jetzt sieht es nicht so aus. Wir schlucken schon eine historische große Summe an Dead Money. Das ist, glaube ich, fast die Hälfte unseres Budgets ist irgendwie weg im nächsten Jahr. Das gab es ja auch so noch nie. Grundsätzlich, ich bleibe dabei. Das ist nachzuvollziehen, auch wenn es wehtut, das tut es. Denn wir sind dann irgendwie so langsam gesichtslos, muss man leider sagen, außer A-Chain. Und wenn man konsequent ist, das können wir ja nachher noch aufarbeiten, ich würde jetzt A-Chain auch traden. Also was wollen wir mit einem Running Back, der jetzt kein Workhouse-Back sein kann wie ein Derrick Henry, wenn der Plan ist, A-Chain auf gut Deutsch durchzureiten, dann ist der nach Spieltag 3 verletzt und bringt uns gar nichts. Also ich würde A-Chain auf jeden Fall auch traden, aber das ist ein anderes Thema. Mich würde mal interessieren, jetzt wo wir Luca mal da haben, und ihr hattet ja dieses schöne neue System mit dem Hope-Index vor der Saison. Mhm. Wie hat sich denn der Hope-Index, kannst du ja auch ganz kurz nochmal erklären, für die Dolphins jetzt durch den Waddle-Trade aus deiner Sicht ohne Simon jetzt verändert?
Ich habe den tatsächlich noch nicht angepasst, muss ich sagen. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Wir müssen halt, also der Hope-Index ist, du hast gerade die Division Previews angesprochen, die Division Reviews an der Stelle, also gehen um den Hope-Index, der so ein bisschen die Off-Season und wie viel Hoffnung man für die nächste Saison haben kann, beziehungsweise vielleicht auch darüber hinaus so ein bisschen definiert, anhand verschiedener Metriken. Und wir hatten halt die Gewichtung aktuell ist halt noch so, dass Cap Space und Draft Capital eine recht hohe Gewichtung haben. Die Gewichtung des Cap Spaces verschiebt sich jetzt so ein bisschen durch Free Agency in Richtung Roster und das, was da dann schon in Free Agency akquiriert wurde. Entsprechend, wie gesagt, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Wir werden das in den nächsten, also müssen das jetzt für alle 32 Teams entsprechend nochmal anpassen. Aber offensichtlich, wenn man da jetzt drauf guckt, ich meine, Miami war, glaube ich, schon relativ gebeutelt, generell durch den Capspace, war relativ klar, dass an der Stelle was passieren muss, ein Umbruch. Wir haben ja auch lange darüber diskutiert, wie Miami es überhaupt möglich machen will, als einer der Kandidaten für Malik Willis das unterzubekommen, wenn man Tua wirklich entlässt. Das haben sie, finde ich, sehr beeindruckend geschafft, weil der Vertrag deutlich niedriger ausgefallen ist, als viele gedacht haben. Und natürlich wird es jetzt im Roster entsprechend Abzüge geben. Also dadurch, dass du jemanden wie Waddle verlierst, nachdem du schon Chubb, Edge Rusher, hilf mir kurz, Eagles.
Also wir haben Chubb, ja genau, Chubb ist zu den Bills, Fitzpatrick zu den Jets.
Ach, genau, du meinst Jaden Phillips, den sie
genau, also Jaden Phillips.
Zur Trade-Deadline abgegeben
haben. Tyreek Hill nicht mehr da und jetzt Waddle weg. Also das ist schon ein Einschnitt, eine Substanz, die man, ich meine, man ist ja schon, ich will es nicht All-In nennen, aber man hat ja schon versucht, diesen Tour-Vertrag beziehungsweise bis dahin und dann auch nach der Verlängerung zu maximieren. Und das ist leider gescheitert. Ich meine, einige Playoff-Teilnahmen sind ja dabei. Aber grundsätzlich, ist der Hope-Index jetzt für dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr allzu hoch. Ich würde es aber, wenn wir das nächstes Jahr das Experiment machen und man sich von dem ganzen Dead Cap etc. befreit hat, und ich spreche da aus Erfahrung als Denver-Fan, Hashtag Russell Wilson, dann hat man die Möglichkeiten, jetzt auch mit dem ganzen Draft-Kapital etc., wirklich in relativ kurzer Zeit durch sehr kluge Entscheidungen, das ist natürlich euer neues Regime, mit den zwei Packers-Jungs ganz vorne in der Verantwortung, wo ich auch sehr gespannt bin, wie die das angehen, weil du hast ja mehr oder weniger ein Jahr Null jetzt mit den beiden. Also die zu bewerten und auch Malik Willis an dem Punkt zu bewerten unter den Umständen ist halt mehr oder weniger nicht möglich. Von daher, ich würde das nächste Jahr, Also als Miami-Fan, glaube ich, würde ich versuchen, das nächste Jahr als Miami-Fan zu schlucken. Und dann sieht das Ganze auch schon wieder deutlich positiver aus, wenn man dann ab 2027 darauf guckt.
Ja, das ist mein Punkt. Genau, also das ist das, was ich sage. Du hast jetzt die Folge noch nicht gehört, vielleicht, also hast du nicht. Genau das ist das, warum ich das so kritisch sehe. Ich finde den totalitären Ansatz, den wir haben oder das Regime geht, wir brechen alles raus, wir cutten alles, was irgendwie geht, wir nehmen selbst einen 7-Runden-Pick für Minka und so weiter und so fort. Das finde ich nachzuvollziehen, ist sehr konsequent. Das ist erstmal gut. Irgendwie rumeiern und rumschwänzeln, finde ich, das führt in der NFL zu nichts. Aber, und das hast du auch gesagt, und ich bin da tatsächlich irgendwie sehr kritisch, was das Ganze angeht, ich weiß gar nicht, wofür wir einen Malik Willis mittlerweile haben. Also was soll er denn zeigen im nächsten Jahr, dass man sagt, man geht mit diesem Quarterback, mit Malik Willis in Jahr 2? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn ich jetzt schon auf die Saison denke, und du kennst wahrscheinlich unseren Spielplan noch nicht ganz so intensiv, das ist ein Riesenbrett. Ich wüsste nicht, gegen wen man da irgendwie Favorit sein sollte.
Ich spiele die West, glaube ich, oder?
Ja. Ja, wir spielen sogar die Broncos tatsächlich, ja, ist richtig.
Ich hoffe mal, das wird kein 70-20 dieses Mal.
Ja. Wenn man in die andere Richtung.
Also deswegen, Malik Willis, für mich hat er leider eigentlich gar keine Chance, wirklich, wenn ich ehrlich bin. Und dann hätte man sich das aus meiner Sicht, diesen Vertrag, auch wenn er jetzt niedriger ist, das stimmt, ich hätte auch mit mehr gerechnet, hätte man sich sparen können. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, weil für mich ist es relativ sicher, wir werden Top 3 picken und dann ist es ein Quarterback. Was sollen wir jetzt mit Malik Willis?
Das ist genau das Ding, was ich jetzt auch gerade sagen wollte. Inwiefern, also ich meine, was ist hier das Best-Case-Szenario? Es gibt meiner Meinung nach zwei, entweder Malik Willis spielt so gut mit dem Vorhandenen, dass du sagst, okay, er ist definitiv der Guy, dann wirst du hoffentlich ja immer so um 10 bis 15 picken, was wahrscheinlich noch in Ordnung ist, verlieren natürlich die Picks entsprechend an Value. Andernfalls, wenn es in Richtung Top 5 geht mit dem Kapital, was da ist, dann sehe ich auch Quarterbacks oder einen Quarterback als die als eine sehr wahrscheinliche Alternative, und dann muss man wirklich die Frage stellen, warum hat man das gemacht?
Ja, das ist genau die Kritik daran, die ich sehe. Ich bin jetzt gespannt, was mit A-Chain passiert. Also man hat jetzt ja gestern ja gehört, dass alle Anfragen von A-Chain abgeblockt wurden, aber das ist wahrscheinlich auch sehr viel Talks drumherum. Also ich kann mir einfach nur, wenn ich ehrlich bin, vorstellen, dass der Preis bisher zu niedrig war, und wenn irgendwas Höheres kommt, dann müsste man eigentlich ihn auch abgeben, das wäre konsequent. Aber im Moment ist es so ein bisschen ein luftleerer Raum aus Dolphins Sicht. Nochmal ganz kurz, siehst du jetzt den Waddle Trade für die Broncos wirklich als den Baustein in einer für mich nicht so stackten AFC-Spitze, der euch dann wirklich zum Contender macht? Ist es das? War das der fehlende?
Ja, ich selber, du kennst ja mich in meiner Einstellung zu dem Thema. Also, ich tue mich schwer, mein eigenes Team sehr positiv zu bewerten. Und die letzte Saison war eine sehr tolle, positive Überraschung. Aber ich habe ja auch gerade schon mal angemerkt, viele One-Score-Games. Es ist, und das habe ich auch einem befreundeten Podcaster von Broncos Europe geschrieben, es ist für mich auf der einen Seite, wie gesagt, wie du es gerade beschrieben hast, es ist das Piece, was vielleicht gefehlt hat. Auf der anderen Seite ist es aber ab jetzt no excuse. Also wir müssen, also gerade von Bo Nix auch, also die Stärken von Waddle, Yards after Catch etc., auch die langen Bälle, wenn man auf dem Route Tree gucken, wie effektiv er da ist, alles schön und gut. Aber um die Stärken von Malik Willis auszuspielen, müssen die Bälle über die Mitte kommen. Du musst ihn in den Seams anspielen. Und entsprechend, ja, ist das, ich würde es mal als leicht scary betrachten, weil ich glaube auch, dass Denver, wenn man auf die Power Rankings jetzt auch nach Free Agency guckt, schon sehr, sehr positiv von vielen gesehen wird. Ich habe die jetzt mehrmals hinter den Rams gesehen als zweitbestes Team der Liga. Und ich bin ganz ehrlich, da sehe ich die nicht. Aber es ist, ja, auf der einen Seite, wie gesagt, schön, dass das eigene Team so gesehen wird. Auf der anderen Seite, ja, muss ich sagen. Ich hoffe, dass er den entsprechenden Impact hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einzelner Spieler, also Waddle zu Ehren, alles gut, aber ich meine, das ist nochmal eine Ticken unter der absoluten Elite, was Receiver angeht, sprich Jefferson, Chase etc. Und ich glaube, wie gesagt, dass der Fit ist perfekt und das macht absolut Sinn für Denver, aber jetzt aktuell, auch in dem Kontext, dass der Trade gerade passiert ist, wird vieles vielleicht noch etwas zu heiß gekocht beziehungsweise zu positiv gesehen. Und ich bin sehr gespannt, wo wir dann entsprechend vor der Saison landen, auch wo ich vor der Saison lande, wenn wir entsprechend unseren Division Previews uns Denver angucken, weil ja, wie gesagt, ich bin da der Zweckpessimist, der versucht, sich immer positiv überraschen zu lassen und dann das dann mit Freude mitnimmt.
Ja, also dann würde ich das Ganze jetzt mal so zusammenfassen. Ich kenne keinen Dolphins-Fan, der jetzt Jalen Waddle keinen Ring oder keine positive Zukunft in Denver gönnt. Dazu ist er viel zu sehr Sympath. Wir werden es am eigenen Leib erfahren können, wahrscheinlich in dem direkten Duell, was uns in der kommenden Saison bevorsteht. Ja, und wie du schon sagst, bei den Dolphins ist nicht alles über Jahre hin so negativ, wie einige das jetzt sehen. Ich kann nachvollziehen bei vielen, dass wenn du das Roster so runterrockst, wie Miami das getan hat, dass da natürlich erstmal ein bisschen leichte depressive Gefühle kommen, aber wie du schon sagst, man hat die Picks dieses und nächstes Jahr, man hat nächstes Jahr wesentlich mehr an Cap-Freiraum, da reden wir von weit dreistelligen Millionenbeträgen, die da zur Verfügung stehen. Man muss sich jetzt halt durchringen, den beiden Packers-Guys zu vertrauen, dass sie das hinbekommen werden. Da spielt natürlich auch noch ein bisschen die Vergangenheit eine Rolle, weil das Runterrocken ist ja zum großen Teil auch dem zu schulden, was der alte General Manager da so fabriziert hat. Du musst es ja tun, aber auch wie Tilo gesagt hat, es ist zum ersten Mal in den diversen Rebuilds der Dolphins, die ich als Fan mitmache, dass es so konsequent passiert. Und wo es dann hingeht, müssen wir einfach dann auch abwarten. Also, Tilo, hast du noch eine Frage an unseren Gast vielleicht?
Ja, lass Luca mal, der wollte gerade.
ich wollte nur hinzufügen, das kann halt, also ich hätte mir so einen Umbruch in den 10 Jahren von Super Bowl 50 bis 2024, als Bo Nix dann gedraftet wurde, hätte ich mir genau so einen radikalen Rebuild irgendwann von Denver mal gewünscht. Wie gesagt, das Malik Willis-Ding macht das so ein bisschen schwammig, weil konsequent wäre, das auch gelassen zu haben und dann hätte man gesagt, okay, wie gesagt, wir fressen das eine Jahr und nächstes Jahr gehen wir auf den Quarterback, vielleicht Arch Manning, who knows, wen auch immer oder wer auch immer es dann hätte werden sollen. Aber man hat sich die Option mit ihm offen gelassen und wie gesagt, also ich habe gelernt, die Offseason sehr wertzuschätzen, den Draft als mein Highlight der Saison zu sehen, das ganze Jahr. Und ich glaube, dass sowas kann auch super spannend sein, wenn es natürlich Erfolg hat. Also natürlich muss da entsprechend auch was bei rumkommen. Aber dann auch, und das ist auch aus Erfahrung, die vielen kleinen Fortschritte zu sehen, dann jetzt aus Denvers Sicht zum Beispiel mit Bo Nix Jahr 1, Jahr 2, stetige Progression, die er durchgemacht hat, wie sich das Roster drumherum entwickelt hat, wie die neue Culture, die Sean Payton etabliert hat, angenommen wurde und wie die das Leben des Teams an sich, wir haben jetzt ja mehr oder weniger jeden Spieler zurückgeholt, den man nur zurückholen konnte, einfach um das Gefüge beisammen zu halten. Das kann geil sein und das wünsche ich euch natürlich auch.
Denver hat's vorgemacht, ne? Also da seid ihr ein gutes Role Model. Vielleicht als Abschluss und als Ausblick für die Dolphins noch eine Frage, die so in der amerikanischen Dolphins-Bubble sich gestern so ein bisschen den Bann gebrochen hat, das ich teilweise auch auf dem Schirm hatte. Siehst du ein Szenario für die Dolphins, dass die Dolphins Malik Willis behalten, mit ihm dann über die nächsten Jahre gehen und vielleicht im nächstjährigen Draft auf Jeremiah Smith gehen. Der Name geisterte da gestern dann auch durch die diversen Foren. Das ist ja, ich denke, da sind wir uns einig, outstanding Wide Receiver Prospect. Und wenn du keinen Quarterback nimmst, ist das der erste, der dir einfällt. Siehst du da eine Möglichkeit, dass das irgendwie zusammenpassen könnte?
Ja, das wäre dann, wir haben ja gerade zwei Szenarien so ein bisschen durchgesprochen. Das eine war, Willis ist schlecht und man pickt mehr oder weniger Top 5, wo man wahrscheinlich auch für Jeremiah Smith picken muss. Das andere wäre, er ist gut genug, dass sie so um die 15 picken, dann ist er wahrscheinlich out of range. Ist ein schwieriges Szenario, weil theoretisch müsste Willis so gut sein, dass man sagt, okay, wir machen mit ihm weiter und Smith ist in Reichweite, sage ich jetzt mal. Wenn wir so die Range nehmen, dann wäre es wahrscheinlich so Pick 7 bis 8 mit einem Uptrade in die Richtung, wo man dann im Endeffekt landen müsste. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich meine, es können auch vielleicht, das wäre eine Möglichkeit. Malik Willis spielt 3 Spiele insane zum Start. Man geht 3-0, verletzt sich dann. Man verliert alle restlichen Spiele, pickt an 1 oder 2, pickt dann Jeremiah Smith und hat ab da dann Freifall. Also, oder er spielt einfach eine gewisse Zeit und zeigt in dieser Zeit genug. Natürlich wünscht man ihm keine Verletzung. Aber es ist sicherlich ein mögliches Szenario. Es ist natürlich auch, also ist ja auch nicht komplett abwegig, dass die Dolphins jetzt einfach wirklich nicht gut sind und Willis auch nicht gut ist. Aber man sagt, okay, das, was ich zum Anfang sagte, wie sollen wir ihn in den Umständen vernünftig bewerten? Und sagt, okay, wir vertrauen dem, vertrauen unserer ersten Intention mit Willis. Ich meine, die zwei kennen ihn sehr gut aus Green Bay. Und man sagt dann, okay, dann bauen wir jetzt einfach erstmal um ihn herum. Und wenn es dann schlecht läuft, haben wir immer noch die Option, obwohl dann wird auch das Roster besser. Also es ist tricky, aber das ist so das mehr oder weniger ja, Szenario, wie ich mir das vorstellen könnte.
Ich höre bei Thilo schon durch den Äther quasi die Resignation aufsteigen, weil wir hatten das Szenario tatsächlich in unserer Unterhaltung von uns Podcastern des Dolphins Drives auch, dass wir da in die Richtung gegangen sind und Thilo hat zu viel gekriegt.
Tatsächlich. Das ist so. Das sorgt bei mir halt für irgendwie maximale Frustration, dieses Ganze. Ja.
Was ich nicht haben möchte, ehrlich gesagt, ist so die Tatsache, das, was wir so mit Tua jetzt die letzten 4 bis 5 Jahre mitgemacht haben, immer so die ganze Diskussion, ja, er zeigt ja Ansätze, wie ist er denn in besseren Umständen und dass man da immer hin und her lamentiert und hin und her tut und sagt und ja, und wenn das dann besser wäre und er kann es doch eigentlich und bla und blub. Und das hat uns die letzten 4 bis 5 Jahre lang immer weiter verfolgt. Also ich kann Malik Willis Stand jetzt nicht bewerten. Das kann ich nicht bei der kleinen Sample Size, die er hat. Ich weigere mich da sowohl ins Negative als auch ins Positive zu gehen. Aber ich bin dabei 100 oder 0. Also ich sag dir ganz ehrlich, entweder der zeigt mir dieses Jahr mit dem, was er da hat oder nicht hat, was er kann, oder er ist es nicht. Eine andere Sichtweise habe ich nicht mehr, weil man hat ja auch gerade auch mit Tannehill, mit Fiedler und wer da jetzt mit Pennington und wer da jetzt in den letzten 20 Jahren nach Dan Marino so alles bei Miami auf Quarterback rumgewerkelt hat. Ich habe einfach die Nase voll von ja und bla und blub, immer so diese 80-85% Lösung. Wenn ich einen Quarterback haben will, jetzt auch gerade mit einer neuen Verantwortlichkeit, dann will ich endlich mal wieder einen, wo man sagen kann, ja, mit dem kann man dann auch vernünftig weitergehen. Weil immer diese ganze ewige Diskutiererei geht mir auf die Nerven.
Du hast Jay Cutler vergessen, also wir hatten unsere Lösung.
Oh, Mr. Phlegmato, ja, großartig, ich weiß. Ja. Naja, gut, aber das dann dazu. Thilo, hast du noch was für Luca?
Ich würde vielleicht am Ende, jetzt ist kein Dolphins-Talk mehr, aber ich habe eure letzte Folge natürlich gehört und du warst relativ skeptisch, was den Outlook von Tua bei den Falcons angeht. Ne? Das habe ich so richtig verstanden, oder?
Ja, also ich muss halt sagen, ich finde generell, aber das hat mehr mit meiner generellen Einstellung von Tua zu tun und dem Approach, der das für die Falcons heißt, weil die begeben sich so ein bisschen damit ins Niemandsland, weil du hast halt Panics mit ganz, ganz großen Fragezeichen, auch einfach was die Karriere angeht, und dann jemanden reinzuholen, der vielleicht sogar halbwegs vernünftig mit Stefanski funktioniert. Aber ich meine, ihr kennt das sehr gut. Die Umstände für ein Tour müssen so unfassbar gut sein, dass der an sein Maximum spielen kann. Und dass die Falcons das so hinbekommen, wie Miami das eine Zeit lang hatte mit McDaniel, mit Waddle, mit Hill, ist für mich, gut, die haben auch vernünftige offensive Pieces, auch gerade mit Bijan, Pitts jetzt noch auf dem Tag und landen dabei. Aber das ist nichts, was für mich ja langfristigen Erfolg in Aussicht stellt, muss ich sagen.
Also du siehst keinen Jared Goff 2.0 bei den Falcons?
Ach, hör auf, nein, auf keinen Fall.
Nein. Also ich glaube, die Wahrnehmung, die NFL-Bubble von Tua hat, die ist relativ verfestigt. Und ich kann das auch in weiten Teilen verstehen. Was ich mich da so ein bisschen bei, das merke ich immer an meinem Bauchgefühl, Tour war, als er in den Draft kam, war er eines der Prospects. Wurde dann von Joe Burrow überholt, aber trotzdem war eigentlich allgemein klar, Tour, das wird ein richtig guter Starter. Das war so die allgemeine Wahrnehmung. Und dann fing in Miami halt aus meiner Sicht, und ich glaube, viele Dolphins-Fans sehen das auch, so eine richtig toxische Phase in den ersten 3 Jahren der Flores an. Wo wir nicht vergessen dürfen, da kommt ein junger Mensch in die NFL zu einem Coach, der ihn angeblich gar nicht haben wollte. Da ist ja relativ früh durchgesickert, dass Greer ihn haben wollte und Flores nicht. Wurde dann in seiner ersten Rookie-Saison 2-mal gebencht und spielte unter einem Coach, der ihn gar nicht wollte. Unter Mike McDaniel wurde das dann besser, klar. Dann fing aber der ganze Prozess an mit, er muss seine Karriere beenden und jeder war auf einmal Arzt und pipapo. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Wechsel für Tour tatsächlich so ein Katalysator sein kann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Tour vielleicht doch einfach mit einem neuen Umfeld auf einmal auch ein anderer Spieler wird, was wir vorher so nicht gesehen haben. Ich würde das gar nicht ausschließen und dass wir dann vielleicht nächstes Jahr er in Atlanta einen neuen Vertrag unterschreibt, weil er eben doch Panics überholt hat und die Falcons die Division gewinnen und Atlanta eben gar keine andere Chance hat, als mit Tua zu gehen, weil du halt an, dann irgendwie 20 keinen Quarterback mehr in Draft findest. Uptrade ist aufgrund der wenigen Ressourcen, die sie mit dem Rams-Trade hatten, nicht möglich. Und Tua hat eben doch gut, sehr gut gespielt. Also das würde ich noch nicht ausschließen. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Situation, die ich neben der Situation in L.A., also bei den Chargers, mal intensiver verfolgen werde. Ich bin jemand, der guckt nicht so viel andere Football, außer Dolphins Football. Aber jetzt in L.A., wo ich irgendwie das Gefühl habe, das wird nächstes Jahr die heißeste Offense der Liga. Also ich glaube, mit McDaniel und Herbert, das kann eigentlich nur gut werden, was irgendwie mir wehtut.
Ja. Und
Atlanta, glaube ich irgendwie auch. Also das wird richtig spannend aus Dolphins Sicht. Eine Saison ohne Dolphins, aber doch Dolphins Impact für die Liga. Deswegen kann man sich vielleicht dann doch so ein bisschen drauf freuen und wenn wir dann Top 3, wenn nicht sogar besser in Anführungsstrichen picken, hat man noch so andere Baustellen, auf die man achten kann.
Aber ich würde es Tour wünschen. Also ja. Ich mochte den auch sehr, einfach auch als Persönlichkeit. Oder ich mag ihn sehr als Persönlichkeit.
Ja.
Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, aber sehr gespannt. Also ich meine, die Division ist offen und der jetzt ist auch mittel- bis langfristig.
Und wenn uns die NFL in den letzten 5 Jahren irgendwas gezeigt hat, dann sind es tatsächlich diese gescheiterten Quarterbacks, die in neuen Umständen auf einmal komplett aufblühen. Ne? Also das war Geno, das war Baker, das war Goff, Das war natürlich Darnold jetzt, da gibt es immer wieder Beispiele und ich halte es für nicht so unrealistisch, dass Tua da anschließen könnte, tatsächlich.
Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Also von daher, ich bin da auch nicht so von überzeugt, aber wünschen würde ich es ihm natürlich, weil Tua-Believer oder Tua-Fan war ich eigentlich schon von Alabama-Zeiten an und ich habe mich zu Tode gefreut, dass der dann zu den Dolphins gekommen ist, aber wie ich eben schon gesagt habe, ne, also immer dieses dann das ewige Ja, die Umstände machen das und dann hat er mal ein Jahr besser gespielt, aber das, was da so gerade auch in den letzten 2 Jahren und besonders im letzten Jahr dann kam, man hat an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, dass das nicht der 2023er Tour sein kann, der herausragend die Spiele dreht und herausragend die Spiele gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das in Atlanta so wird. Wird nochmal diese Bewertung, die er in der letzten Saison verfestigt hat, wird umdrehen können. Also ich bin da auch eher skeptisch. Gut. Vielleicht gehen wir dann noch mal einmal zurück zum Waddle-Trade, was wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben und was auch einen Übergang in das allgemeine Thema des Dolphins Drive werden könnte, ist die Cap-Situation. Wir haben im Vorgespräch das Ganze schon besprochen, dass nicht so ganz deutlich ist, wie sich das Ganze jetzt auf den Cap auswirkt. Was klar ist oder was deutlich geworden ist, ist die Tatsache, dass die Miami Dolphins natürlich bei dem Trade das Dead Money von Jalen Waddle von 26,3 Millionen Dollar schlucken. 26,3 Millionen deswegen, weil sie im Zuge dieses Moves dann noch eine 3 Millionen teure Option vorher gezogen haben, die dem Ganzen dann noch gut, in Anführungszeichen, gut geschrieben wird. Ich habe gelesen, dass diese 3 Millionen den Dolphins für den Cap 2027 aber wieder gut geschrieben würden. Quelle ist Spotrac. Was mir jetzt nicht so ganz klar ist und was wir ja auch am Dienstag schon im Emergency-Podcast besprochen haben, die Broncos sollen die gesamten Zahlungen dieser Saison in Höhe von 17,2 Millionen Dollar übernehmen, so dass, wenn man einen Strich drunter zieht, die Dolphins quasi diese 26 Millionen Dollar Dead Money nehmen, aber im Endeffekt für die Cap Balance in diesem Jahr nur 9 Millionen Dollar übrig bleiben, die sie wohl offensichtlich nehmen sollen. Eine andere Variante sehe ich nicht, weil es ist ja nicht so wie in der NBA, dass man da irgendwelche finanziellen Pakete hin und her schieben könnte. Da ist die NFL ja relativ relativ strikt. Ich weiß nicht, Luca, wie da so deine Informationen sind. Mir ist das alles ein bisschen unklar, muss ich sagen.
Ja, ist auch so im Moment. Also Denver hat sich auch, haben wir auch vorher schon besprochen, hat sich noch nicht final dazu geäußert, was und wie man mit dem Waddle-Vertrag umgehen möchte. Stand jetzt kostet er halt Denver 4 Millionen oder 5 knapp in Capspace dieses Jahr, was mehr als tragbar ist. Ich meine, in der allerbesten Situation ist man jetzt auch nicht, den man Millionen Spieler mehr oder weniger verlängert hat, beziehungsweise es auch in Free Agency wieder zurückgeholt hat. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, wie sie es angehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Waddle jetzt unter dem Vertrag auch noch auf jeden Fall ein Jahr in Denver spielt und man sich dann, denke ich, beim Alter von 27 oder 28 auch Gedanken macht, ob man da nochmal eine Verlängerung anstrebt. Aber ich glaube, grundsätzlich hast du es gerade ganz gut runtergebrochen. Also das ist unser Stand heute, inwieweit da Miami oder Denver nochmal genauer drauf eingeht. Ich meine, werden sie mehr oder weniger müssen jetzt in den kommenden Tagen, was und wie die Verteilung dann da aussieht, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Noch kurioser, und da haben wir jetzt die Überleitung zu dem allgemeinen Dolphins-Thema, ist die Tatsache, dass es die Dolphins laut auch Spotrac, laut der Beatwriter in Miami, irgendwie geschafft hat, von nach dem Waddle-Trade einem negativen Cap-Space von 8,6 Millionen Cap-Compliant zu werden in dem Abend gestern, dass es da irgendwie ein oder zwei Moves gegeben haben muss, damit die Dolphins wieder unter dem Cap-Limit sind. Aber da gehen die Spekulationen dann auch los. Spotrac weiß es nicht. Barry Jackson, der Beatwriter von Miami Herald, weiß es nicht. Keiner kann es sich irgendwie erklären, aber auf irgendeine mysteriöse Art und Weise sind die Dolphins dann nach dem Waddle-Trade dann doch wieder auf die positive Seite gekommen. Ich meine, getradet haben, Thilo hat A-Chain angesprochen, haben sie keinen, das wüsste man. Entlassen hat man auch keinen, das wüsste man auch. Also es gibt aus meiner Sicht da zwei Varianten mit mehreren Variablen. So viele Leute oder so viele Spieler, die besonders viel verdienen, hat Miami im Roster nicht mehr. Wenn man es durchgeht, man hat den Vertrag von Austin Jackson, da war man schon dran. Man hat Malik Willis gerade unter Vertrag genommen. Dann hat man den Agent-Vertrag. Dann kommen Rookie-Contracts, an denen man relativ wenig machen kann. Das Einzige, was bleibt, wären entweder Extensions, Renegotiations oder Restructurements von den Verträgen von Jordan Brooks und Aaron Brewer. Oder man hat sich mit Zach Seeler zusammengesetzt und einen Paycut hinbekommen. Also das muss irgendwie mit den drei Spielern zu tun haben. Was da jetzt passiert ist, wissen wir Stand Donnerstag 8:30 schlichtweg nicht. Von daher, da ist es sehr spannend zu warten, welche Neuigkeiten da aus Miami kommen, weil irgendwann, heute oder morgen, wie du schon sagst, Luca, irgendwann müssen sie was dazu sagen. Es geht ja nicht von Zauberhand, dass da irgendwie auf einmal die negativen Zahlen verschwinden. Ganz so ist es ja dann auch nicht. Ich weiß nicht, Thilo, was wäre dir denn aus den Szenarien, die ich jetzt beschrieben habe, am liebsten oder am wenigsten unlieb?
Der Paycut natürlich. Also das ist ja irgendwie das Unrealistische und deswegen das Charmanteste für uns. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Brooks-Verlängerung, das wäre auch noch ziemlich gut, das könnte ich mir schön vorstellen. Der fliegt ja auch so allgemein ein bisschen unter den Radar, bei uns jetzt nicht, aber in einer allgemeinen Bubble. Eine Brooks-Verlängerung wäre da sicherlich gut. Brewer weiß ich nicht. Da sind ja gerade Micho und ich so ein bisschen eher auf der skeptischen Seite. Ich kann mir vorstellen, dass unter einem neuen OC das nicht so aussieht wie im letzten Jahr, aber das wäre auch okay, denn er ist ein guter Center gewesen bisher. Ich weiß nicht, wir bleiben spannend. Es bleibt spannend. Ich würde halt vielleicht zum Abschluss von dem ersten Teil nochmal Luca noch mal ganz kurz bitten, bevor wir dann ihn auch entlassen dann. Was ist denn so dein Ausblick jetzt, wenn du die Division-Previews vorbereitest auf den Dolphins-Kader im Allgemeinen? Also du hast es schon durchklingen lassen, aber wo siehst du denn aktuell überhaupt noch Pieces für die Zukunft, außer A-Chain?
Ja, dann offensichtlich Willis, ne? Ich meine, knapp 27. Da ist der erste Ansatzpunkt. Agent ist noch im Rookie-Vertrag, richtig?
Ja.
Ja. Ich meine, du hast mit Aaron Brewer jemanden, der letztes Jahr extrem gut oder einer der besseren Center war in der Liga. 28, das kann man sicherlich drauf bauen. Möchte man nicht hören, dass die drei Pieces Center, Running Back und in Anführungsstrichen Quarterback mit einem Fragezeichen sind. Falls man schlecht ist, wird er ausgetauscht. Aber das sind für mich die drei Pieces in der Offense. Ich weiß, dass wir letztes Jahr intensivst über die Miami Secondary gesprochen haben als mit Abstand schlechteste Unit in diesem Roster. Da hat sich jetzt bisher noch nicht allzu viel getan. Und auch sonst, ich meine, der Aderlass ist groß. Ihr habt Jordan Brooks gerade angesprochen. Kleine Lichtblick in der Defense. Darüber hinaus, mein Josh Uche in seinen 250 Snaps, die er letztes Jahr gespielt hat, war auch halbwegs okay. Aber das ist halt, also, ich meine, wo wir jetzt gerade über Cap gesprochen haben, also, das, wenn man ehrlich ist, sowas hat man auch noch nicht gesehen. Das ist, da verdient einfach kein Spieler oder kein Spieler hat eine Cap-Nummer über 12 Millionen dieses Jahr in Miami. Also, was will man da an der Stelle erwarten? Sealer ist der mit 11,4, glaube ich, steht er da aktuell.
Und ja, genau.
Das sind 115 Millionen oder 116 knapp sogar in Dead Money. Und die Namen, die dabei sind, haben wir auch drüber gesprochen. Da ist ein Armstead dabei, da ist ein Fitzpatrick dabei, Waddle Hill etc. Also ganz böse gesagt, Malik Willis tut mir leid. Und Positives gibt es vor allem auf Value-Positionen nicht. Kann aber, wie gesagt, um das, um den Bogen jetzt zu schlagen nochmal, kann aber auch eine Riesenchance sein und super spannend sein, das zu begleiten, den Wiederaufbau. Aber ich würde lügen, wenn ich da jetzt versuchen würde, mir was aus der Nase zu ziehen in Richtung, oh, da freue ich mich aber drauf.
Das geht, glaube ich, den Dolphins-Fans momentan genauso. Also dieses Jahr, es würden viele gerne einmal einfach eine Saison vorspulen und dann, dann mal gucken. Also es dürfte saftig und es dürfte hart werden dieses Jahr. Aber ich denke, das muss jedem der Dolphins-Fans dann auch wirklich klar sein. Gut, Thilo, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich mich an dieser Stelle sehr, sehr, sehr bei Luca bedanken, dass er sich jetzt doch die Dreiviertelstunde Zeit für uns genommen hat, weil gerade auch der Blick von außen auf die Dolphins, auf den Waddle Trade, vielleicht aus Denver-Sicht nochmal, war wirklich etwas, das hätten wir, glaube ich, so gar nicht leisten können. Und da sind wir dir sehr dankbar für deine Expertise.
Gerne, gerne, kein Problem.
Ja, wie geht's bei euch weiter? Ihr fangt jetzt schon an mit Quarterbacks die Woche oder was startet ihr?
Oh, warte, muss ich nachgucken. Was habe ich Simon gesagt?
Also wir starten auf jeden Fall jetzt auch mit Draft-Coverage.
Ja, ja, genau. Wir machen Sonntag erste Draft-Folge. Wir wollten anfangen mit... Oh, da habe ich viel zu viel zum Bottle Trade geschrieben. Kleinen Moment. Nee, wir wollten mit Quarterbacks anfangen. Nee, wir wollten mit Tight End Running Back O-Line anfangen und machen jetzt trotzdem Wide Receiver Quarterback zum Start. Also Sonntag gibt es Wide Receiver Quarterbacks bei uns.
Dann, das passt dann ja. Dann, die Dolphins brauchen einen Receiver. Wen picken wir und wann und warum?
Oh.
Ist denn Carnell Tate noch da an 11?
Hä? Könnte eng werden, aber ja, wer ist, er ist natürlich so der wahrscheinlich, den man am ehesten da dann im Kopf hat. Ich bin aber, gerade wenn wir mit Pick 30 arbeiten und ich habe ja selber unter dem Aspekt kein Waddle mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also sowohl Denzel Boston gefällt mir sehr gut an dem Spot. Ansonsten, wenn Chris Bell wird jetzt auch viel diskutiert, der nach der Verletzung wieder am Start ist. Sehr spannendes Prospect. Das sind so die ich so in der Range mit am interessantesten finde. Aber Wide Receiver ist auch so schwer. Die Position hat sich so dahin entwickelt, dass die ja mehr oder weniger nach Quarterback, möchte man fast schon sagen, die zweite, oder na, Edge halt, aber schon sehr, sehr hohen Stellenwert hat, wo es auch sehr, sehr schwer ist, wenn nicht gerade sowas wie jetzt, wie wir jetzt erlebt haben mit Waddle und auch zu einem entsprechenden Preis über Trade passiert. Wenn Alec Pierce 100 Millionen, wer macht denn sowas? Das ist halt eine Situation, muss halt über den Draft primär kommen an der Stelle. Und da ist nichts garantiert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Hype sich jetzt in den nächsten Wochen so entwickelt, dass wir 5 Wide Receiver in der ersten Runde sehen. Aber ich denke, ihr habt dann 30 mehr noch als an 11, wenn wir die Top Guys da rausnehmen. eine sehr gute Chance, jemanden passenden zu finden.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich habe sie gestern tatsächlich auch in der Dolphins Facebook-Gruppe so geteilt, weil da ja die Erwartung vorherrscht und auch die Meinung ist, ja, Wide Receiver Klasse ist dieses Jahr ist alles Mist und bringt alles nichts und wir kriegen da keinen vernünftigen. Finde ich gut, dass du da an dieser Stelle nochmal sagst, auch an 30 kann man noch einen vernünftigen Wide Receiver finden vielleicht.
Und sowas kann halt auch super exciting sein. Man alleine, oder Omar Cooper Jr. habe ich jetzt gerade sogar vergessen, den ich auch deutlich höher sehe als vielleicht viele andere. Er zum Beispiel, oder wie gesagt, in Boston und dann ein Jahr Malik Willis, dann rasieren die zwei einfach zu zweit und der Rest ist komplette Rohrkrepierer und dann holt man noch Jeremiah Smith dazu und dann also, die drei für 20 Jahre am Start und let's go.
Ja, wunderbar. Man hat ja auch noch genug Cap Space, dann holt man noch einen in der Free Agency dazu und dann rasiert Malik Willis mit seinen Wide Receivers die halbe Liga kaputt.
Genau, das ist der Plan.
Ja, das, da ist, wenn das der Plan ist und wenn der so funktioniert, dann nehme ich den, aber naja, ist kein Madden hier. Leider nicht.
Das war.
Gut. Dann danke dir für deine Zeit und